Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn und diesen Themen. Rohöl aus Gülle und Pflanzenresten, weniger Lebensmittelabfälle durch digitale Zwillinge und schnellere Energiewende, but not in my backyard, aber bitte nicht in meinem Hinterhof. Wie ließe sich das Ringen vor Ort um zum Beispiel Windräder entschärfen? Hier eine Demonstrantin im Pfälzerwald.
Wir müssen unbedingt eine gute Anbindung zur Natur bewahren. Und das geht einfach nur, wenn wir einen freien Blick haben.
Ein freier Blick in die Landschaft. Menschen, bei denen in der Nähe eins oder mehrere Windräder gebaut werden sollen, oft stehen sie auf der einen Seite und auf der anderen stehen die Energiekrise und auch die Klimaziele der Bundesregierung. Dabei soll der Anteil der erneuerbaren Energien von aktuell knapp 50% auf 80% steigen in 2030. Wie lässt sich das schaffen? Dazu gibt es jetzt eine Stellungnahme der Deutschen Akademien der Wissenschaften, darunter die Leopoldina. Ein zentraler Punkt: mehr Bürgerbeteiligung. Oder anders formuliert, die beste Technologie hilft halt nichts, wenn die Menschen am Ende nicht mitmachen. Frank Grotelüschen über die Lösungsvorschläge der Fachleute.
Die meisten finden die Erneuerbaren grundsätzlich gut. Laut Umfragen begrüßen mehr als 80% der Deutschen den Ausbau von Wind- und Solarenergie. Doch was, wenn das Windrad nahe der eigenen Haustür stehen soll? Dann sinke, so heißt es oft, die Akzeptanz rapide. Grüne Energie ja, aber bitte nicht in meinem Hinterhof. Doch stimmt das überhaupt?
Nein, das geben die Zahlen so nicht wieder,
sagt Sebastian Gölz vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, einer der Koordinatoren der Stellungnahme.
Wir sehen eigentlich, dass insgesamt ein Großteil der Projekte durchgeführt werden und auch jetzt nicht beklagt werden oder klar verhindert werden.
In Zahlen, immerhin 60% der Deutschen finden Erneuerbare auch in ihrer Umgebung gut, wobei Solarmodule beliebter sind als Windräder und erst recht als Biogasanlagen. Dennoch gibt es immer wieder Akzeptanzprobleme. Einer der Gründe: bislang spielen sich Planung und Genehmigung etwa eines Windparks zum Großteil hinter verschlossenen Türen ab. Die Menschen vor Ort haben oft wenig Einblick in das Geschehen und empfinden es als intransparent.
Und das führt bei den Menschen dann dazu, dass sie das Gefühl haben, da passiert irgendwas und das ist irgendwie nicht vertrauenswürdig. Und wenn dieses Vertrauen verloren geht, dann wird man misstrauisch, dann glaubt man überall was Negatives zu sehen, obwohl es eigentlich relativ korrekt läuft.
Die Folge: gegen jedes fünfte Windrad wird geklagt, was den Ausbau speziell der Windenergie deutlich verzögert. Um gegenzusteuern, empfehlen die Wissenschaftsakademien mehr Transparenz und mehr Bürgerbeteiligung, und zwar auf zwei Ebenen. Auf einer eher grundsätzlichen, etwa wenn es darum geht, wie eine Gemeinde bei der Ausgestaltung der Energiewende vorgehen soll, könnten sogenannte Bürgerräte helfen, wie es sie hier und da bereits gibt.
Letztlich versucht man über Bürgerräte eine repräsentative Gruppe der Bevölkerung herauszuwählen und einzuladen in diese Diskussion. Repräsentativ im Sinn von Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und so weiter. So dass man einfach wirklich versucht, die vielen verschiedenen Sichtweisen abzudecken. Bürgerräte oder Bürgerratsformen sind insofern spannend, weil auch ganz interessante Ergebnisse herauskommen.
Zwar sind diese Bürgerratsergebnisse nicht bindend, haben aber bei politischen Entscheidungen oft Gewicht. Auch bei der konkreten Planung eines Windparks sollen die Menschen vor Ort früher und intensiver einbezogen werden. Wo das heute schon geschieht, zeigen sich durchaus Erfolge, etwa in der Schwarzwaldgemeinde Gengenbach.
Das war für uns ein Anliegen, frühzeitig alle mitzunehmen. Wir haben eine Internetseite gemacht, wir haben auch ein externes Beratungsbüro, das neutral auch die Information gespielt hat, dass wir immer wieder versichert haben, glaubwürdig, wir machen es nur, wenn es auch für uns keine größeren Nachteile gibt.
So Bürgermeister Thorsten Erni. Das Resultat: gegen die vier Windräder, die vor einiger Zeit aufgestellt wurden, gab es weder Klagen noch eine Bürgerinitiative. Und da zwei der Rotoren der Gemeinde gehören, verdient sie an deren Strom. Für viele vor Ort ein überzeugendes Argument. Andere Kommunen dagegen tun sich noch schwer mit einer stärkeren Bürgerbeteiligung, sagt Sebastian Gölz.
Viele Kommunen fühlen sich an der Stelle dann natürlich sehr schnell auch schon überfordert bzw. haben Sorge, dass sie dann formell was falsch machen.
Hier wäre es hilfreich, den Kommunen konkrete Leitlinien zur Hand zu geben, wie sich eine Bürgerbeteiligung konkret organisieren ließe, schreiben die deutschen Wissenschaftsakademien, darunter die Leopoldina, in ihrer Stellungnahme und empfehlen, eine frühe und umfassende Bürgerbeteiligung gesetzlich festzulegen. Bewährt hat sich dabei zum Beispiel, eine neutrale Instanz einzuschalten, etwa ein Beratungsbüro. Das kann dann sowohl die Politik als auch die Menschen beraten und bei Konflikten vermitteln. Doch eines scheint klar, mehr Bürgerbeteiligung kostet Zeit und Geld, braucht zum Beispiel mehr Personal in den Ämtern. Doch diese Investition lohnt sich, meint Martina Richwin vom Beratungsbüro IFOG.
Ja, es ist mehr Aufwand, aber ich brauche dann eben nicht Prozesse, die ewig dauern und beklagt werden.
Lieber gut geplant mit den Menschen, als am Ende viele Jahre Gutachtenschlacht und Klagerei. Das ist nichts Neues, aber jetzt steht es auch in einer neuen Stellungnahme der Deutschen Akademien der Wissenschaften ganz offiziell. Frank Grote-Lüschen hat berichtet.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Wie wäre es, wenn man aus Pflanzen und Essensresten Rohöl herstellen könnte und auch aus Gülle oder Klärschlamm? CO2-neutrales Bio-Rohöl. Vor 9 Jahren haben wir hier in Forschung aktuell über diese Arbeit an dieser Technologie berichtet. 9 Jahre, in denen sich kaum was getan hat. Aber das könnte sich bald ändern. Nicht nur, weil inzwischen mehr Druck ist, die CO2-Emissionen wirklich zu senken. Nicht nur wegen Russland, sondern auch, weil sich die Lage beim Bio-Rohöl selbst verändert hat, bei seiner Energiebilanz und Wettbewerbsfähigkeit. Thomas Schröder hat sich ein Projekt in Dänemark angeschaut.
Die Anlage an sich sieht unscheinbar aus. Ein Container aus Plexiglas, vollgestopft mit Kolben und Rohren, Pumpen und Behältern, Kabeln und Messgeräten. Doch im Innern dieser Anlage geschieht Erstaunliches. Ganz gleich, ob vorne Stroh oder Algen, Gras oder Holz, Essensreste oder Klärschlamm hineingegeben werden, am Ende kommt aus einem dünnen Rohr eine helle, etwas gelbliche Flüssigkeit mit einem zähen, schwarzen Schleim heraus.
Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn ein Öltanker irgendwie verunglückt, dann schwimmt das Öl auf dem Wasser. Und das ist bei unserem Reaktor eben auch so.
Erklärt Patrick Biller von der Universität Aarhus. In der Natur wandern organische Reste in Jahrmillionen in tiefe Erdschichten und werden bei den dort herrschenden hohen Temperaturen und Drücken zu Erdöl. In dem Reaktor in Billers Labor läuft ein ganz ähnlicher Prozess ab, nur ungleich schneller. In seinen 20 Liter fassenden Rohren verdaut er kontinuierlich Biomasse.
Und es dauert so circa 15 Minuten, bis das einmal durchläuft. Erst kommt die kalte Biomasse mit hohem Druck durch den Wärmetauscher. Und nach dem Wärmetauscher hat man ein bisschen elektrische Hitze, die man dazu gibt, um seine Reaktortemperatur zu erreichen. Und dann nach 5 Minuten bei 325 Grad circa geht es dann zurück durch den Wärmetauscher. Und da wird die Wärme dann wieder zurückgewonnen.
Am Ende wird nur noch nach und nach der Druck abgelassen und schon quillt das schwarze Öl aus den Rohren. Dabei könnten dank der Wärmetauscher 80% der zugeführten Wärmeenergie wieder zurückgewonnen werden, sagt Biller.
An unserem Pilotreaktor hier, da ist das Verhältnis so circa 4:1. Also wir kriegen 4 Energieeinheiten als Öl raus und müssen 1 Energieeinheit investieren.
Für eine Pilotanlage, meint Biller, sei das ein ganz gutes Verhältnis, das sich künftig wohl noch verbessern ließe. Nach der Weiterbehandlung in einer Raffinerie könnte das gewonnene Öl als Treibstoff für Diesel, Benziner oder auch als Kerosin für Flugzeuge verwendet werden. Warum also stehen diese Wunderanlagen nicht längst aller Orten?
Ich denke, der allergrößte Nachteil in der hydrothermalen Verflüssigung ist, dass man eben diese Wasserphase hat am Ende. Das Wasser ist eben schmutzig. Und dieses schmutzige Wasser ist wirklich eine Herausforderung.
Das Wasser zu entsorgen, zu reinigen, ist kostspielig. Allerdings nicht, wenn man die Kläranlage direkt nebenan hätte. Das wiederum macht den Klärschlamm als Ausgangsstoff für die Produktion von Bio-Rohöl besonders attraktiv. Wenn man den Schlamm direkt vor Ort verarbeiten würde, könnte man das Wasser in der Kläranlage gleich wieder reinigen und könnte sich auch die sehr hohen Kosten für die Entsorgung des Schlamms sparen. Eine erste kommerzielle Anlage zur hydrothermalen Verflüssigung soll Ende des Jahres bei einer Kläranlage im dänischen Fredericia errichtet werden, sagt Biller. Ein kleines Aber gibt es indes auch beim Klärschlamm.
Der einzige Nachteil ist, dass es nicht so viel Klärschlamm gibt, dass man da wirklich einen sehr großen Einfluss auf den kompletten Kraftstoffverbrauch Europas oder Deutschlands machen kann.
Auch wenn es so ist, dass wir jetzt nicht mit Klärschlamm die Luftfahrt betreiben können, sondern nur eben zu einem kleinen Teil, muss man auch sagen, der Kraftstoffbedarf der Luftfahrt, der ist eben sehr groß. Und auch dieser kleine Teil ist schon ein massives Geschäftsfeld.
Sagt Valentin Badeiger von der Forschungseinrichtung Bauhaus Luftfahrt bei München, der gemeinsam mit Patrick Biller und der Universität Aarhus ökonomische Analysen für verschiedene Ausgangsmaterialien durchgeführt hat. Die Algen schnitten dabei eher schlecht ab, das Stroh durchschnittlich und der Klärschlamm besonders gut. Würde er in kommerziellen Anlagen zu Rohöl verarbeitet, dann käme man auf einen Marktpreis von 90 Euro pro Barrel, so das Ergebnis der Analyse, und läge damit unterhalb des derzeitigen Preises für Erdöl.
Dann gibt es noch zwei größere Projekte, die eben Abfallplastik verwerten. Also so weiche Plastikarten, die eben schwer zu recyceln sind.
Wie beim Klärschlamm auch, gibt es beim Plastik ein Entsorgungsproblem, was es als Ausgangsmaterial für Bio-Rohöl besonders interessant macht. Im englischen Teesside etwa wird gerade eine kommerzielle Anlage gebaut, in der auch schwer recycelbares Plastik verarbeitet wird. Dabei wird durch hydrothermale Verflüssigung das für die Plastikproduktion verwendete Erdöl quasi zurückgewonnen, sodass es anschließend zu neuen Kraftstoffen, Chemikalien oder auch wieder zu Plastik verarbeitet werden kann.
Und da ist der Business Case eben sehr, sehr gut. Da das Plastik relativ trocken ist, wenn man das bekommt, dann kann man das Wasser direkt im Prozess recyceln. Also hat man kein so ein großes Problem mit diesem Abwasser.
Ob es schließlich die Gülle sein wird, die künftig Schiffe antreibt, oder Klärschlamm, der zumindest einige Flugzeuge abheben lässt, oder aus bisher entsorgtem Plastik wieder neue Chemikalien hergestellt werden, all das ist derzeit noch nicht recht abzusehen. Denn es kommt auf den jeweiligen Standort, die verfügbaren Rohstoffe oder Abfälle und die Transportwege an. Sowohl Batteiger als auch Biller gehen aber davon aus, dass die Technologie in den kommenden Jahren auch kommerziell deutlich mehr genutzt werden wird.
Rohöl aus Biomasse. Thomas Schröder über eine Pilotanlage in Dänemark. Schon viel, viel mehr als nur eine tolle Idee. Der Ukraine-Krieg hat nicht nur Folgen für die Energieversorgung, sondern auch beim Thema Lebensmittel. Die da steigenden Preise hier auch, während andere auf der Welt kaum noch etwas haben. Gleichzeitig ist die Lage so, dass nach wie vor viel weggeworfen wird. Nicht nur, weil es in versperrten Seehäfen liegt, sondern weil Lebensmittel auf dem Weg, dem Transport, verderben. Wie lässt sich das ändern? Dazu forscht zum Beispiel ein Team in der Schweiz an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA. Und ich habe da vor der Sendung mit Professor Dr. Dees de Vrije gesprochen. Er und seine Kolleginnen und Kollegen arbeiten an der Simulation biologischer Systeme, und zwar konkret mit digitalen Zwillingen, also digitale Kopien von Lebensmitteln, die mit dem jeweiligen Produkt parallel rechnerisch auf Reise gehen, sodass simuliert werden kann, wo genau es hakt, wo Ware durch falschen Transport verdirbt. Und als erstes habe ich gefragt, warum machen Sie das? Wie viel verschwenden wir bei Lebensmitteln tatsächlich in den Lieferketten?
Das ist sehr abhängig von der genauen Lieferkette. In Entwicklungsländern wird zum Beispiel viel mehr weggeworfen. Aber so grob genommen kann man rechnen mit 5-10%. Wichtig ist noch, dass viel Qualität verloren wird in der Lieferkette und das ist unsichtbar. Und genau den Qualitätsverlust versuchen wir auch aufzuzeichnen.
Was heißt, das ist unsichtbar?
Also man bringt die Früchte oder Gemüse im Container auf dem Schiff und dann machen die Früchte und Gemüse eine lange Reise. Wenn dort etwas passiert, ist die Schade an der Frucht nicht unbedingt direkt sichtbar und wird zuerst bei den Kunden daheim oder bei den Retailer eigentlich sichtbar.
Also es geht dann vor allem jetzt ja um frische, verderbliche Ware. Was sind denn dann da solche Dinge, die auf dem Weg passieren können, falsch laufen, die nicht sein müssten?
Zuerst hat man die Temperatur, die darf nicht zu hoch sein, dass die Früchte nicht verderben, die darf auch nicht zu niedrig sein, dass die Früchte keine kalte Schäden überkommen. Dann bei der Feuchtigkeit ist es auch wichtig, die relative Feuchtigkeit darf nicht zu hoch sein, weil dann bekommt man mikrobiologisches Wachstum und auch nicht zu niedrig, weil dann trocknen die Früchte aus.
Mikrobiologischer Wachstum, das heißt Pilzbefall. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Einschub. Sie kommen aus Belgien und Sie sind der Einzige in Ihrem Team, der Deutsch spricht. Also ich würde sagen, einen herzlichen Dank dafür, dass Sie das jetzt hier wagen.
Ja, gerne.
Und dann jetzt die digitalen Zwillinge. Eine Ihrer aktuellen Studien zusammen mit Kollegen aus Südafrika, da ging es ja um Zitrusfrüchte und eben eine digitale Kopie. Könnten Sie einmal erklären, was Sie da genau machen?
Genau, also bis jetzt wird in jedem Container, die geschickt wird von Südafrika auf zum Beispiel Europa, ein Lufttemperatursensor mitgeschickt. Das wird schon gemacht. Was wir machen mit der digitalen Zwilling, ist die Daten, die jetzt aufgezeichnet werden, nehmen, in digitale Zwilling futtern und die digitale Frucht reagiert dann thermisch sowie die echte Früchte im Container. Und mit dem können wir verschiedene Parameter auswerten, die etwas sagen auf die Qualität von den Früchten.
Sie knüpfen also an bestehende Daten an. Wird das denn bisher gar nicht gemacht, wenn es das in den Containern gibt?
Bis jetzt haben die verschiedenen Leute in der Lieferkette Zugriff zu den Daten. Das ist Temperatur über die Zeit. Aber es ist sehr schwierig, zum Entscheidungen zu treffen über die Logistik mit den Temperaturdaten. Man kann nicht sagen, ist ein Peak in Temperatur, ist das gut oder schlecht gewesen oder nicht. Und was wir machen mit den digitalen Zwillingen, ist die Daten zu upcyclen zu etwas, das verschiedene Leute benutzen werden können, zum Entscheiden zu treffen.
Also tatsächlich, dass einem dann sagt, Achtung, hier passiert etwas und so könnte man das ändern. Was war denn das Ergebnis denn Ihrer Experimente und Berechnungen, dass dann noch mehr gekühlt werden müsste? Denn das hieße ja zum Beispiel auch wieder mehr Energieverbrauch. Oder was kann man dann ändern konkret?
Nicht unbedingt mehr kühlen, einfach in einen besseren Bereich kühlen. Man darf nicht zu viel kühlen, nicht zu wenig. Also man hat eine obere und Untergrenze. Und ab und zu ist man sich gar nicht bewusst von den Schaden, die die Früchte überkommen, wenn es etwas zu kühl oder zu heiß ist. Unser Ziel ist eigentlich, mehr Visibilität zu bringen, in was nicht optimales Temperaturmanagement auswirken kann.
Jetzt helfen einem Zitrusfrüchte ja gar nicht, wenn ich zum Beispiel in einem der sehr stark von Hunger betroffenen Länder in Afrika lebe, in einem Flüchtlingscamp vielleicht. Aber könnte Ihre Forschung auch da helfen, etwas zu tun, auch beim Thema Weizen vielleicht?
Wir arbeiten nicht konkret auf Weizen. Wir arbeiten schon mit frischen Obst und Gemüse, auch in den Entwicklungsländern, wo wir die digitalen Zwillinge anwenden, um die Bauern, die Landwirte Informationen zu geben, über wie lange die Produkte noch haltbar sind. Zum Beispiel, wann die Produkte gelagert werden in Schatten oder in ein passives Kühlsystem. Ein passives Kühlsystem ist zum Beispiel eine Holzkohlekühlmaschine, wo man einfach nur mit Wasser, das dann verdunstet, kühlen kann. Also man braucht kein aktives Kühlsystem, was funktioniert dann mit Elektrizität, mit Strom oder mit Solarzellen.
Kühlen per Holzkohle und Wasser, aber Stichwort digitaler Zwilling. Gibt es denn da die Infrastruktur überhaupt oder ist es, wenn wir uns ehrlich machen, nur etwas für reichere, schon digitalisierte Länder?
Nein, das ist eigentlich für alle. Wir sind jetzt dran, in India und Nigeria die digitalen Zwillinge auch anzuwenden, bei Landwirten vor Ort, um genau zu sagen, wie lange die Produkte haltbar sind. Also wenn man ein Smartphone hat, können wir zum Beispiel die digitalen Zwillinge schon anwenden.
Aber unter dem Strich, es sind ja alles noch Studien und Experimente. Wie viel Vision steckt dann noch in dem ganzen Thema? Wann wird das Realität?
Also eine einfache digitale Zwilling, dort sind wir dran, das am Arbeiten, das in das nächste Jahr rauskommt, die man herunterladen kann von Google Play oder so. Und dann kann jeder in der ganzen Welt das anwenden.
Kostenlos?
Kostenlos.
Und wenn Sie einen Prozentsatz sagen, wie viel könnte man dann schaffen zu reduzieren an Lebensmittelwegwerferei?
Zum Beispiel die Landwirte, wo wir arbeiten in India, die werfen 30-40% von der Ernte weg. Also wenn wir nur einige Prozente, schon sehr, sehr viel.
Per App gegen den Verderb von Ware, auch in ärmeren Ländern. Dace de Vrije, Experte für Lebensmitteltechnologie an der EMPA, der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Zürich. Zu nachhaltigeren Lieferketten war das. Und damit jetzt Zeit für die Wissenschaftsmeldung heute von Piotr Heller.
Australopithecus-Fossilien aus Südafrika sind wohl deutlich älter als gedacht. Es handelt sich um Fossilien aus der Sterkfontein-Höhle. Die Höhle gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und wird auch als Wiege der Menschheit bezeichnet. Dort finden sich verschiedene Fossilien des aufrechtgehenden Menschenaffen Australopithecus. Bislang lassen die sich aber nicht eindeutig datieren. Die Altersschätzungen schwanken zwischen 2 und 3 Millionen Jahren. Im Fachblatt PNAS geht ein internationales Forscherteam nun von einem deutlich höheren Alter aus. Die Überreste könnten aus einer Zeit vor bis zu 3,6 Millionen Jahren stammen. Das könnte ein neues Licht auf die Evolution dieser Gattung und letztendlich auch des Menschen werfen. Die neue Datierung gelang den Forschern mit Hilfe zweier radioaktiver Isotope in Mineralien, die an den Fossilien haften. Sie entstehen durch kosmische Strahlung, also nur an der Oberfläche. Daher kann man an diesen beiden Isotopen ablesen, wann die Überreste unter der Erdoberfläche verschwunden sind.
Die NASA kundschaftet den Orbit für eine geplante Raumstation am Mond aus.
Dafür hat sie heute einen mikrowellenofengroßen Satelliten von Neuseeland aus gestartet. Er soll in 4 Monaten ankommen und den Mond dann ein halbes Jahr lang umkreisen. Damit will die NASA die zukünftige Umlaufbahn der geplanten Raumstation Gateway testen. Der Bau dieser Raumstation könnte dieses Jahrzehnt beginnen. Sie soll als Zwischenstation für bemannte Missionen zum Mond und sogar zum Mars dienen.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, hat unterdessen erstmals eine 3-stufige Höhenforschungsrakete getestet.
Die Rakete hob am Sonntagmorgen in Norwegen ab. Die oberste Raketenstufe erreichte eine Geschwindigkeit von 9000 Kilometern pro Stunde und fiel dann in den Atlantik, wie das DLR meldet. Zweck der Übung war es, Bauteile und Messmethoden bei der großen Hitze zu testen, die bei derart schnellen Flügen entsteht. So hatte die Rakete etwa 3 Flügel verbaut, die auf unterschiedliche Art gekühlt wurden. Die Forscher untersuchen damit die strukturelle Reaktion auf die Hitze.
Es gibt nach wie vor keinen vertrauenswürdigen Beleg dafür, dass das Wurmmittel Ivermectin gegen Covid-19 hilft.
Die Frage stellt sich, weil in der Vergangenheit kleine Studien dem Mittel eine positive Wirkung bescheinigt haben. Sie lösten einen Run auf das Medikament aus, entpuppten sich im Nachhinein aber als fehlerhaft. Forscher aus Deutschland haben mit Kollegen des Cochrane-Netzwerks eine 2. Übersichtsarbeit zu dem Thema veröffentlicht. Sie überprüften insgesamt 11 Studien zum Einfluss von Ivermectin. Ihr Resümee lautet, es habe sich keine Grundlage für den Einsatz des Mittels gegen Covid-19 ergeben.
Eine kanadische Studie zeigt, Cannabis-Nutzer landen öfter im Krankenhaus.
Die Studienautoren wollten herausfinden, ob Cannabis-Nutzer öfter wegen Atemwegsproblemen ins Krankenhaus kommen als der Rest der Bevölkerung. Sie analysierten die Daten von knapp 5000 Cannabiskonsumenten und kamen zu dem Schluss, bei den Atemwegsproblemen gibt es keine Unterschiede. Dafür kamen die Konsumenten aber generell öfter ins Krankenhaus oder in die Notaufnahme. Der Hauptgrund seien körperliche Verletzungen gewesen, schreibt das Team im Magazin BMJ Open Respiratory Research. Die Bevölkerung müsse besser über mögliche schädliche Folgen des Cannabiskonsums informiert werden.
Der Klimawandel verstärkt Hitzewellen.
Zu dem Schluss kommen Forscher aus dem Vereinigten Königreich und Neuseeland. Sie haben Informationen aus dem jüngsten IPCC-Sachstandsbericht mit anderen Klimastudien verschnitten. Demnach habe die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Hitzeextremen aufgrund des Klimawandels weltweit zugenommen, schreiben sie im Magazin Environmental Research Climate. Bei anderen Wetterereignissen wie Starkregen, Dürre, Waldbränden und tropischen Wirbelstürmen war der Zusammenhang mit dem Klimawandel nicht in jedem Fall so eindeutig. So gäbe es bei tropischen Wirbelstürmen regionale Unterschiede bei der Rolle des Klimawandels. Das Team beklagt Datenlücken, die die Forschung erschwerten. Aus vielen Teilen der Welt gäbe es nicht genügend Informationen von Wetterstationen, um den Einfluss des Klimawandels abzuschätzen. Beispiele seien hier Südafrika oder Somalia. Aber auch Polen, nennen die Studienautoren, wo Wetterdaten nur gegen hohe Gebühren verfügbar seien und sich so nicht für öffentlich finanzierte Forschung eigneten.
Sternzeit. 28. Juni. Al-Hazen, der vergessene Astronom. Die einfachste Art einer Kamera ist die Kamera obscura, auch Lochkamera genannt. Fallen Lichtstrahlen durch ein kleines Loch, so entsteht dahinter ein Bild. Als erstes hat Al-Hazen dieses Phänomen intensiv erforscht. Der arabische Astronom und Mathematiker beobachtete mit einer Lochkamera eine partielle Sonnenfinsternis und projizierte die Sonnensichel auf eine hinter der Kamera gelegene weiße Wand. Al-Hazen kam etwa im Jahr 965 in Basra zur Welt, im heutigen Irak. Über sein Leben ist kaum mehr bekannt, als dass er in Kairo lehrte und forschte. Al-Hazen ist der Begründer der modernen Optik. Er erkannte die Bedeutung der Linse im menschlichen Auge. Ihm war klar, dass unser Auge Lichtstrahlen empfängt. Bis dahin meinten viele, dass wir etwas sehen, weil das Auge mit Sehstrahlen die Umgebung abtastet. Der Astronom unterstützte die Idee des Ptolemäus, der völlig stillstehenden Erde, verbesserte aber das mathematische Modell der Himmelsabläufe. Die lange Dämmerung erklärte Al-Hazen korrekt damit, dass reflektiertes und gebrochenes Sonnenlicht den Himmel erreicht. Er versuchte aus solchen Beobachtungen die Höhe der Atmosphäre zu berechnen. Zudem zeigte er, dass das Band der Milchstraße am Himmel viel weiter entfernt sein muss als der Mond, also nicht, wie bis dahin angenommen, zur irdischen Atmosphäre gehört. Etwa 1040 ist der vielseitige Forscher, der 25 Astronomiebücher verfasste, gestorben. An Al-Hazen erinnert ein kleiner Krater am für uns rechten Mondrand.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Stefan Römermann. Auch Windkraft. Bayern lockert die Abstandsregeln zwischen Windrädern. Und Energiewende, noch eine Ebene höher. Die EU-Abstimmung zum Aus für neue Verbrennerautos.